Willkommen zu The Mental Playbook, deinem Podcast rund um mentales Coaching und Selbstbewusstsein im Sport. Hier sprechen Mai und Chris, also wir beide, über Strategien, Herausforderungen und praktische Übungen, um dich mental zu stärken, von Kopf bis Herz. Egal, ob du selbst aktiv bist, ein Team leitest oder einfach Inspiration suchst, hier bist du genau richtig. Also, lass uns loslegen und deine mentale Power entfesseln.
Ich hatte mal eine Situation bei einem Spiel, da waren wir unterlegen und waren im Rückstand und wurden von den Gegnerinnen so ein bisschen gefoppt. Also die haben auf dem Spielfeld auch weiter auf uns eingesprochen und so ein bisschen uns halt getriezt, ne? Und so ein bisschen Trash-Talk betrieben. Und wir waren tatsächlich deutlich zurück. Also das war absolut unnötig. Und das hatte man uns tatsächlich nicht noch zugetraut, aber wir haben das Spiel letzten Endes gewonnen, weil wir als Mannschaft so emotional intelligent waren, dass wir uns davon nicht beirren lassen haben, sondern uns einfach den Gegnerinnen im Prinzip Wind aus den Segeln genommen und haben halt dann angefangen zu lachen und Spaß zu haben und haben das Ding halt noch gedreht.
Das eine ist, um so solchen Situationen gewachsen zu sein, die du gerade erwähnt hast, auf dem Platz. Weil wenn ich nämlich emotional unreif bin, dann reagiere ich reaktiv, wenn mich einer ärgert, halt mit Wut. Und als Sportlerin ist es wichtig, weil ich auf dem Platz halt in solche Situationen gerate, weil ich unter Druck gerate. Ich werde definitiv gestresst. Und daher ist emotionale Intelligenz auch ein Begriff, den man kennt. Wir wollen heute mal so ein bisschen füttern, auch mit Wissen und Anwendungsbeispielen. Und der eben so meiner Wahrnehmung nach auch gerade viel durch diese Medien so geistert, aus denen eben auch so Dinge bekannt sind wie Sensibilität, die Love Languages gehen da auch gut rum, nach Gary Chapman, Bindungstheorie durchaus auch. Manchmal sind die Sachen übrigens nicht ganz richtig. Also da sagen auch eine Menge Leute was, die nicht so wirklich viel Ahnung haben. Also da muss man auch ein bisschen aufpassen, das ein bisschen dezidiert sehen. Ein guter Gradmesser ist damals, sich zu fragen, ob das so für einen auch stimmig ist und passt. Und gerade so im Kontext von Liebe und Partnerschaft und Beziehungen habe ich das eben auch irgendwie viel mitbekommen, dass man sich, wenn möglich, einen emotional intelligenten Partner oder eine emotional intelligente Partnerin suchen sollte. Ja, weil emotionale Intelligenz bedeutet, man ist ein echt guter Mensch. Man besitzt dann wichtige Beziehungsfähigkeiten. Und wenn wir die Brücke schlagen auf den Sport, du hast zu deinem Sport eine Beziehung, das ist nämlich eine Liebesbeziehung. Deswegen kann der dich auch so erreichen, wie wenn du dich vielleicht mit deiner Partnerin, deinem Partner streitest. Also so niemand kann mich so triggern und so da erreichen an diesen wunden Punkten, als eben meine Liebespartnerin oder der Sport. Und es liegt halt daran, dass es eine Liebesbeziehung ist. Also, dass das Besondere, auch wenn man Sportlerin ist, dass man neben, wenn man eine Partnerschaft hat, neben dieser Liebesbeziehung eine zweite hat im Leben, nämlich den Sport. Und in der brauchen wir dieselben Fähigkeiten wie in einer guten Partnerschaft, in einer guten Liebesbeziehung. Und dann kann sie auch sehr erfüllend sein. Mit dem Bild habe ich jetzt schon auch öfter gearbeitet. Ihr kennt das auch schon, falls ihr diesen Podcast schon länger hört. Aber das ist auch, finde ich, ein ganz wichtiges Bild, weil das vieles auch psychologisch greifbar und begreifbar macht. Und da spielt eben die Fähigkeit von emotionaler Intelligenz eine Rolle. Emotionale Intelligenz, ganz simpel ausgedrückt, bedeutet, du bist mit deinem Herzen in Verbindung. Du kannst fühlen und du kannst deine Gefühle gut einordnen und du kannst mit denen auch gut haushalten. Das heißt nicht, dass du sie kontrollierst. Wird immer, finde ich, ein bisschen falsch gesagt. Man kann Gefühle nicht kontrollieren, man kann sie nur regulieren. Gefühle sind wie das Wetter. Du kannst nicht beeinflussen, ob es regnet, aber du kannst dich passend anziehen, damit du nicht nass wirst. Und das ist intelligent, ne? Ist doch klar, ist doch voll klug, wenn es regnet, sich einen Regenmantel anzuziehen. Oder ich war die letzten Tage in Kanada, es war sehr kalt. Ich hatte mir von vornherein sehr viele Schichten Kleidung eingepackt. Und eine warme Leggings und warme Socken und meine Winterschuhe. Und das war sehr intelligent, weil ich mit dem Wetter gut umgehen konnte und Kanada wirklich genießen konnte, weil ich nicht gefroren habe.
Ich habe jetzt nebenbei so ein bisschen mitgeschrieben. Ich habe irgendwie rausgefunden für mich, dass die Generationen, die sind ja recht selbstreflektiert. Und ich habe das Gefühl, dass die im Gegensatz zu dir und mir zum Beispiel, also zu unserer Generation, wir sind jetzt beides, kommen aus den 90ern, ne? Also
Genau.
sind mittlerweile schon was älter.
Mitte 30, ach, sag das nicht, wir haben tolles Alter. Ich werde sowieso mal für 10 Jahre jünger gehalten. Jetzt auch wieder auf dem Flieger. Ich hoffe, die lügen nicht, vielleicht lügen die ja auch.
Nein, nein, das passiert mir tatsächlich auch. Ich glaube auch, dass das mit unserer Generation zu tun hat. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass ich halt das Gefühl habe, dass einfach es zu unserer Zeit, vor 20 Jahren zum Beispiel, einfach tatsächlich tabuisiert wurde, selbst seine Emotionen irgendwie nach außen zu tragen. Das war einfach gesellschaftlich nicht anerkannt. Und heutzutage, Gott sei Dank, ist es in Ordnung zu sagen, hey, mir geht's gut, mir geht's schlecht, ich fühle mich gerade irgendwie missverstanden oder ich bin sensibel. Ne? Und das ist ja tatsächlich, egal in welchem Kontext wir uns da befinden, ja unglaublich wichtig. Und mir ist das halt vor allem in den letzten 10 Jahren bewusst geworden und nochmal aufgefallen, dass das auch enttabuisiert wurde, dieses Thema. Und dass es auch in Ordnung ist, zu seinen Gefühlen zu stehen und auch einfach zu sagen, hey, ich verstehe hier vielleicht gerade irgendwas nicht, weil ich mich damit nicht wohlfühle. Auch ich jetzt oder vielleicht auch du in unserer Generation, wir mussten das jetzt nochmal lernen. Und zum Beispiel die Schwester meiner Frau, die ist 15 Jahre jünger und für die ist das völlig in Ordnung und normal, ne? Und sagt, hey Chris,
Selbstverständlich, ne?
ja, so selbstverständlich. Und die sagt so, hey Chris, warum sagst du denn nicht einfach, dass es dir gerade nicht passt? Oder auch im Sport ist das so, dass mir ganz viele Leute gesagt haben, hey, warum schluckst du das jetzt runter? Das ist doch völlig in Ordnung, wenn du jetzt mal weinst oder sauer bist. Man muss es nicht übertreiben und projizieren auf andere Personen schon mal gar nicht, wenn sie vielleicht gar nicht schon schuld waren. Aber dass diese Verbindung halt irgendwie zu knüpfen, ist unglaublich spannend. Und ich bin auch der Meinung, dass, also wie gesagt, es ist tatsächlich auch viel mit Selbstbewusstsein und Selbstreflexion ja zu tun hat. Und es gibt so ein paar Fragen, die man sich ja in der offenen Kommunikation ja dann stellen kann, ne? So zum Beispiel, wie, was brauche ich, wie sehe ich mich und wie sage ich das, was ich brauche, ne? Und gerade das ist, finde ich, auch so ein Schlüssel, den man überall anwenden kann, wenn man einmal verstanden hat, okay, vielleicht macht es keinen Sinn, jetzt mit der Person X immer so forsch zu sprechen, obwohl ich ja unbedingt sagen will, hey, das gefällt mir gar nicht so, was du gerade machst, sondern vielleicht muss ich mit der Person X eben ein bisschen ruhiger reden und nochmal das anders erklären, eben intelligenter meine Emotionen herüberbringen und vermitteln. Ist dir das auch so aufgefallen irgendwie? Also, das ist mir direkt in den Kopf gekommen, als du das
Ja,
gesagt hast.
ich find das gerade total spannend. Das konnten jetzt alle nicht sehen, aber ich habe so ganz begeistert genickt, weil ich das so total spannend fand, wie du das gerade gesagt hast, weil das stimmt, ne? Also, dass der Zeitgeist war, ich finde in Teilen auch immer noch ist, weil natürlich unsere Generation und die Ältere sind ja die, die auch lehren und Leuten Dinge beibringen. Und ne, die anderen, wir haben ja gesagt, die ist 15 oder 13 oder 14, die sind ja noch quasi in der Lehre des Lebens, in der Schule des Lebens. Die endet nie, aber gerade ja ganz stark drin. Und darauf angewiesen, Dinge beigebracht zu bekommen. Und es ist tatsächlich so, dass der totale Zeitgeist gewesen ist, sachlich zu bleiben. Das haben auch Erwachsene zu mir gesagt. Mal bleib mal sachlich. Gerade so Frauen, ne, du bist jetzt hier irgendwie viel zu emotional. Und ich denke, dass dahinter aber stand, dass ein normales, angemessenes Maß an Gefühlsausdruck hier als zu emotional betitelt wurde. Und für mich hat sich das persönlich oft angefühlt, ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, als ob mir jemand aufzwingen will, mit dem Hammer auf meine Gefühle zu hauen, also irgendwie mein Gehirn und mein Herz totzuschlagen, weil Gefühle, also Verbindung mit dem Herzen, aber unsere Emotionen. Unser Gehirn verarbeitet die ja, da ist die Amygdala dran beteiligt und unser Frontallappen, ne, also das rationale Gehirn und das emotionale Gehirn. Und das hat auch ganz viel damit zu tun, wie das geprägt ist durch unsere Kindheit, also unser Nervensystem sich gebildet hat, welchen Weg die Emotionen erstmal nehmen und was so der ausgetretene Pfad ist, was wir so tatsächlich gelernt haben im Umgang mit unseren Bezugspersonen, wie wir mit Emotionen eben am besten umgehen. Also am besten, um zu überleben, umgehen im Sinne von Überleben jetzt. Auch darüber haben wir schon ein bisschen gesprochen. Da gehen wir natürlich auch heute wieder ein bisschen drauf ein. Und für mich hat sich das wirklich immer so angefühlt, als würde von mir verlangt werden, ich soll da mit dem Hammer draufhauen und das irgendwie innerlich totschlagen und nichts fühlen. Also als sei das Ziel, wenn man von Intelligenz im Kontext von Emotionen spricht, als sei das Ziel, nichts zu fühlen und fein damit zu sein. Und das ist der größte Quatsch. Das ist einfach wirklich richtiger Mumpitz. Aber das, so wie du es gerade gesagt hast, das ist einfach genau das, was uns vermittelt wurde. Und das wurde unter emotionaler Intelligenz verkauft, ne?
Ja, man sieht das ja auch generell einfach an der derzeitigen Zeit, ne, und an dem zeitlichen Geist, der da irgendwie immer mitschwingt. Wenn man das jetzt generationenübergreifend betrachtet, heute vor 100 Jahren sah die Welt schon mal ganz anders aus, ob das jetzt im Rollenbild verankert war oder auch emotional. Da muss man halt auch immer überlegen, okay, früher vor 50, 75 Jahren musste man eine emotionale Intelligenz auf sachlicher Ebene eben formen, damit man nicht anstößt oder gar sich verrät und in Deutschland zum Beispiel dann ja auch bestraft wird für gewisse Dinge. Und ich glaube, dass das gerade jetzt bei uns in Deutschland oder bei unseren Eltern, die hier aufgewachsen sind und auch Großeltern, das merkt man, ich merke das ganz besonders, dass die eben noch in ihrer eigenen Jugend auch noch mitleben und das eben genauso wie sie das beigebracht bekommen haben, weitertragen und sagen, hey, zum Beispiel, wenn du jetzt auf die Arbeit gehst, aber überhaupt nicht zufrieden bist, weil du dann einen Kollegen hast, der totaler Narzisst ist und dich überhaupt nicht in Ruhe lässt, dann habe ich ganz, also ich persönlich habe das auch schon gehört von der älteren Generation, also die sind 20 Jahre älter als ich, also jetzt gerade so in den Mitte 50er Jahren. Ja, sitzt das aus, das wird schon werden.
Bloß
Ne?
nicht anecken.
Genau.
Es ist eine Kultur der Gefühlsunterdrückung.
Ganz genau, ganz
Und was
genau.
passiert, wenn wir Gefühle wegdrücken? Wir werden taub. Übrigens, ganz spannend, habe ich neulich erst gelesen, Selbstbetäubung hat zur Folge Sensationsgier. Also, damit wir dann überhaupt noch irgendwie das Gefühl haben, unser Leben unter Kontrolle zu haben, um ein falsches Gefühl von Kontrolle zu bekommen, weil wir Emotionen wegdrücken, agieren wir Menschen das psychisch häufig durch Sensationsgier aus, indem wir zum Beispiel ganz viel posten. Indem wir also lauter Videos drehen und hochladen oder eben ganz, ganz viel auf Instagram posten und so. Das macht ja auch Sinn, da unsere Psyche versucht immer, sich zu schützen und wieder ins Gleichgewicht zu kommen auf irgendeine Art. Und Gefühle wegzudrücken und zu unterdrücken, du hast halt einen Wasserballeffekt an irgendeiner Stelle. Du versuchst so einen dicken, fetten Ball unter Wasser zu drücken. Und der springt dann, das kennt ihr das als Kind, habt ihr das bestimmt schon mal gemacht, der springt dann ganz plötzlich vollkräftig hoch. Also, du hast ihn gerade noch unter Wasser gedrückt, dann springt der hoch. Und das ist genau das, was mit verdrängten Gefühlen passiert. Also es ist halt was, was vielleicht in der Sekunde irgendwie zu wirken scheint erstmal, weil man dann so logisch wird und man wird logisch, weil man taub wird, weil man nichts mehr fühlt. Das versucht aber unsere Psyche irgendwie dann wieder zu kompensieren, zum Beispiel durch Sensationsgier und uns halt ein Gefühl von Kontrolle zu vermitteln. Wenn wir aber emotional intelligent handeln, dann haben wir Kontrolle über unser Leben, weil wir nämlich mit uns und unseren Gefühlen gut haushalten können und nichts wegdrücken. Ich möchte an der Stelle einmal ganz kurz noch einhaken. Denkt dran, Emotionen unterdrücken und wegdrücken ist eine der Hauptbewältigungsstrategien von Menschen mit einem vermeidenden Nervensystem. Das ist der Automatismus, der wenn du ein vermeidendes Nervensystem hast, das ist auch unbewusst. Also außer du hast diesen Podcast gehört, dann weißt du es jetzt und es kann dadurch bewusst werden. Das ist auch der Weg zur Veränderung, dass du Emotionen wegdrückst. Das ist automatisch deine Antwort auf Stress. Das bedeutet, du wirst taub und du verlierst den Kontakt zu deinem Herzen. Das bedeutet damit auch zu deinem Körper und dass alles in deinem Kopf stattfindet. Das wiederum hat zur Folge, dass du, wenn du zur Ruhe kommst, spätestens wenn du versuchst einzuschlafen, du nicht schlafen kannst, weil dein Kopf die ganze Zeit am Rattern ist und dann alles hochkommt. Und außerdem brauchst du unheimlich viel Energie dafür, um Gefühle wegzudrücken. Das kostet dich psychisch dermaßen viel Kraft, dass du müde bist und unkonzentriert und unfokussiert, weil du bist ja damit beschäftigt. Also das ist, als würdest du zu viele Taschen tragen und die sollst du alle in der Luft halten. Das ist anstrengend. Es kann in dem Moment, in der ersten Sekunde, verschafft es dir quasi Erleichterung, auch weil es dein Automatismus ist, ne? Weil du die unangenehmen Gefühle ja nun nicht mehr fühlst. Nur du kannst nicht selektiv nichts fühlen. Du fühlst dann wirklich alles nicht mehr, eben taub. Der Wasserball springt dann irgendwann hoch und dann kommt es halt auf einmal. Das kann dann schon sehr, sehr krisenhaft auch sein. Wenn man ein vermeidendes Nervensystem hat, dann ist Bewältigungsstrategie Nummer eins, eben Gefühle zu verdrängen. Und gerade wenn man sich jetzt mal dabei beobachtet und sagt, ah, die redet von mir, ist es umso wichtiger, emotionale Intelligenz zu schulen und in Verbindung mit seinem Herzen zu bleiben. Da einem übrigens häufig nicht bewusst ist, wenn man in diese Automatismen, diese Bewältigungsmechanismen gerät, das ist ja häufig der einfache Weg, den das Gehirn nimmt und man kennt das auch so, man hinterfragt das auch vielleicht gar nicht erstmal, bis man auf Schwierigkeiten stößt in Beziehungen, ne? Also in Beziehungen zum Sport und in Beziehungen zu anderen Menschen. Da offenbart sich das häufig. Und dann ist es so, dass wir gar nicht so richtig merken, was wir da eigentlich machen, weil es so normal ist. Und da hilft es, sich bewusst zu machen, dass man wieder versuchen sollte, in Kontakt mit seinem Herzen zu kommen. Das bedeutet natürlich auch mit den unangenehmen Gefühlen. Und natürlich kostet das Mut. Also emotionale Intelligenz ist auch eine mutige Sache.
Ja, ich habe dir jetzt gerade zugehört und habe mir direkt, habe ich das Bild von einem Burnout oder einer Depression im Kopf gehabt, ne? Also gerade bei einem Burnout, das ist mit diesem Ball ja auch extrem, ne? Weil du du arbeitest, egal ob das jetzt beruflich ist oder sportlich oder auch freundschaftlich, also sozial, kann man ja auch ausbrennen. Und da merkt man tatsächlich ja häufig erst, dass es überhaupt passiert ist, also dass man sich im Burnout befindet, wenn du ja diese körperlichen Anzeichen hast. Und im schlimmsten Fall, wenn du die halt auch einfach noch überspielst und sagst, ist ja nicht so schlimm, wie es fängt ja häufig an mit Kopfschmerzen, Erschöpfung, Lethargie, man ist gereizt, man hat überhaupt keine Lust mehr auf soziale Kontakte, man will sich eigentlich so einigeln. Das kann halt ja tatsächlich ganz schnell umschwingen, dass du irgendwelche Krankheiten hast, weil die dann plötzlich, ne, wir hatten ja schon mal über Entzündungen und so weiter gesprochen, das kommt ja auch viel vom Nervensystem.
Genau, Menschen mit einem vermeidenden Nervensystem haben eine höhere Wahrscheinlichkeit unter chronischen Schmerzen und vor allem so Dinge zu leiden wie, huch, hier ist was entzündet, huch, hier tut ständig irgendwas weh, ich weiß überhaupt nicht, woher das kommt. Und die Ursache ist häufig unterdrückte Emotionen, weil Emotion ist Energie in Bewegung, Emotion, ne? Energie in Bewegung. Und die muss durch unseren Körper durchwandern. Das bedeutet, dass wir sie verarbeiten, sonst bleibt sie stecken, verhärtet sich häufig in Form von wirklich chronischen Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Muskelverspannungen, aber Hauterkrankungen, auch das ist erforscht, und andere Entzündungen.
Ich finde, häufig wird ja, oder mittlerweile ist es ja Gott sei Dank so, dass auch über diesen Burnout-Syndrom mit den sozialen Medien ja viel gesprochen wird. Ich oder wir in unserem Alter reden immer so von der Arbeitssituation, Burnout, man ist überarbeitet, überlastet und dann ist man völlig erschöpft und aggressiv oder lethargisch, ne? Aber eben auch andersrum, je nachdem, wenn man seine Emotionen halt unterdrückt und zum Beispiel einfach auch ein sehr zurückhaltender Mensch ist und nicht gut mit sozialen Kontakten umgehen kann oder die soziale Batterie sehr schnell sehr leer ist, ist das ja häufig so. Gibt so einen witzigen Spruch, den haben viele Jüngere wahrscheinlich auch schon gesehen, auf Instagram oder auf TikTok oder sowas. Nur weil ich dir gute Nacht sage, heißt das, wirst du mich eventuell noch irgendwo auf irgendeiner Plattform mit einem grünen Häkchen sehen. Das heißt also, dass meine soziale Batterie leer ist und ich mir jetzt noch anderweitig Ablenkung suche. Da finde ich tatsächlich auch, dass man ein bisschen vorsichtiger mit sein sollte. Es ist völlig in Ordnung, solche Medien halt zu nutzen. Aber ganz häufig ist das so, dass das dann tatsächlich umschwingt und man merkt die Zeit einfach nicht mehr, weil man ja abgelenkt ist, weil man sich ja die ganze Zeit belohnt in diesen 8-Sekunden-Videos. Und man fühlt sich im Prinzip kurzzeitig gut, aber auf lange Sicht tatsächlich sehr, sehr viel schlechter, weil man ja auch nichts für sich tut. Man ist ja meistens auch in einer ganz ungünstigen Körperposition oder man liegt nur rum und der Körper, der merkt sich das auch, weil wir sind nicht dafür ausgelegt, dass wir eben am Handy hängen oder vor der Glotze sitzen und den ganzen Tag nur irgendwelche bunten Bildchen gucken, sondern dass wir wirklich soziale Kontakte pflegen, rausgehen, uns bewegen und sowas. Und
Soziale Medien können betäuben, ne? Das,
ganz genau.
wenn ich Emotionen verdränge, dann hilft mir, ist Betäubung natürlich das Mittel der Wahl, ja.
Ja, genau. Und ich bin auch der Meinung, dass wenn man irgendwelche Erscheinungen hat, ne, dass man irgendwie merkt, so hoch, das bin ich eigentlich gar nicht oder ich habe gerade die Verbindung zu mir selbst verloren, dann hilft mir zumindest immer einfach mal alleine vor allem. Also ich mache das gerne alleine, man kann das auch mit sozialen Kontakten machen, aber ich bin der Meinung, dann kommst du halt nicht selbst zu dir, weil du beschäftigst dich ja dann trotzdem mit der anderen Person. Aber einfach mal 15 bis 20 Minuten spazieren gehen, auch wenn das Wetter nicht so gut ist, in die Natur gehen, ne? Also wirklich irgendwo hin, wo auch Pflanzen stehen, weil es ist ja auch bewiesen, dass die Farbe Grün einen ja auch beruhigt. Und in der Zeit ist das ja häufig so, du musst ja einfach nur anfangen, ne? Du sagst dir einfach selbst so, ja, 5 Minuten und dann gehst du raus und häufig merkst du das gar nicht, dass das eigentlich super angenehm ist und dann läufst du einfach weiter und dann ist es plötzlich eine halbe Stunde, eine Stunde und dann hast du auch was für dich und deine emotionale Reife getan, weil du dir selbst die Chance gegeben hast, wieder zu dir anzukommen, auch wenn du gar keine richtigen Gedanken dabei hast oder irgendwelche Situationen überdenkst oder so, das passiert ja alles im Unterbewusstsein. Ne, siehst du das auch so oder?
Ich musste gerade daran denken, das hatte ich auch schon ein paar Mal erzählt, dass ich so gerne auch zu einer bestimmten Insel an die Nordsee fahre. Und ich finde, ich habe manchmal das Gefühl, so, wenn ich da am Strand spazieren gehe, egal was vorher in meinem Leben vielleicht gewesen ist, manchmal ist so viel los und dann kann man sich von sich entfernen, ein bisschen den Kontakt zu sich verlieren. Dann ist es das, was mich immer wieder mit mir auch in Kontakt bringt. Und das ist die Natur in dem Fall. Für andere sind das vielleicht die Berge oder eine Wiese. Und für mich ist es halt da dieser Strand. Und da kann ich mich total drauf verlassen. Also es gibt mir auch so eine Sicherheit zu wissen, wenn ich irgendwie mal das Gefühl habe, ich gehe ein bisschen verloren, dass ich so denke, ja, ich kann zur Not aber an den Strand. Also zur Not kann ich da hin und dann bin ich, dann finde ich mich schon wieder. Das hat ja was mit in Kontakt mit sich selbst bleiben zu tun. Ich habe jetzt gerade gedacht, es gibt Jahre in meinem Leben, da hatte ich das viel stärker und auch viel stärker das Bedürfnis, wieder mit mir in Kontakt zu kommen, weil ich mich mehr verloren hatte. Das hat in den letzten Jahren deutlich abgenommen. Ich denke auch durch so eine tägliche Praxis von mit sich und seinen Emotionen in Kontakt sein. Allerdings arbeite ich auch psychologisch und muss schon in meiner Arbeit mit meinen Gefühlen in Kontakt sein. Weil ich ja, wenn ich eins zu eins arbeite, aber auch in Gruppen, im Unterschied zu einer Spielbegleitung, einer Spieltagsbegleitung, wo ich zum Beispiel beobachte, wo eine Spielerin mich bittet zu beobachten, wie sie ihren Charakter auf den Platz bringt, was ich da sehe und so, es ist eben in der Gruppen- und eins zu eins Arbeit so, dass ich die ganze Zeit auch in mich reinfühlen muss, was für Gefühle in mir hochkommen durch die Arbeit mit meinem Gegenüber oder mit diesem Team. Und dadurch kann ich eben auch in Echtzeit reagieren. Das ist so ein ganz wichtiges Mittel, mit dem man im Coaching und auch in der Therapie arbeitet. Und dadurch würde ich sagen, ist so der Kontakt zu mir selbst ganz gut gepflegt. Das fällt mir gerade auf, wo wir nämlich darüber sprechen, dass es da Jahre gab, wo das nicht so ist. Das ist total spannend, gleich eine Erkenntnis. Das ist zwischen uns oft so, ne? Wenn wir reden, das sagen wir auch immer. Also wir reden ja auch außerhalb dieses Podcasts miteinander, dass wir immer mit Erkenntnissen aus den Gesprächen gehen. Das ist übrigens auch emotionale Intelligenz, die man hier mal zwischen uns quasi erleben kann, wenn ihr zuhört. Weil dadurch, dass wir das als Fähigkeit beide mitbringen, davon lebt unsere Beziehung und unsere Interaktion. Also, dass wir beide, wir haben zum Beispiel gestern uns getroffen, 2 Stunden gequatscht, da über ein paar Dinge einfach aus unserem Leben jeweils geredet. Und das ist so zum einen so ein Verständnis, so ein Verstandenwerden da. Das bedeutet Empathie. Empathie ist die Fähigkeit, die emotionale Intelligenz mit kennzeichnet, für mich selbst und für dich. Also für mein Gegenüber, ne, und in Beziehungen. Und dadurch entstehen auch Beziehungen mit tiefen Gesprächen. Und daran erkennt ihr auch emotional reife Menschen, dass die in die Tiefe mit euch gehen können. Also die können zuhören, die verstehen dich, du wirst gesehen, die geben irgendwelche richtigen Antworten, wo so in dir auch was loslässt und denkt, oh Gott sei Dank, da versteht mich jemand, ne? Und das ist das, was ein gesundes Leben ausmacht. Um darauf zurückzukommen, was ich vorhin sagte, warum das so durch Instagram auch diese Fähigkeit gerade im Sinne von Beziehungen so viel genannt wird. Das ist das, was wir erleben, zum Beispiel in unserer Freundschaft eben, ne? Dass wir so miteinander in Verbindung gehen können. Und ich fand jetzt gerade den Vergleich zur Natur voll schön, weil das ist was, das ist draußen da und das kann man einfach nutzen. Aber ich finde, man kann auch gut Verbindung zu sich selbst herstellen durch eine 1-zu-1-Interaktion, zum Beispiel eben mit uns beiden. Ich glaube aber, was eine gute Abgrenzung ist, und das meine ich so rausgehört zu haben, man muss ein bisschen gucken, mit wem man das macht. Das muss ja schon jemand sein, der über diese Fähigkeiten verfügt. Wenn das Leute sind, die ein bisschen oberflächlicher und heiti-teiti und ne, dann entfernst du dich, dann lenkst du dich mit ihnen ab. Dann sind es oberflächliche Beziehungen mit dem Lärm und dem Spaß. Da ist auch oft keine Zeit in diesen Beziehungen für, wir setzen uns hin und reden wirklich miteinander, sondern da muss ständig irgendwas unternommen werden. Also es ist nichts dagegen zu sagen, miteinander Spaß zu haben. Aber das sind eben Beziehungen, wo viel, wir gehen immer feiern oder wir gehen immer ins Kino. Also es sind immer so Settings, wo du nicht wirklich miteinander reden kannst, ergo nicht wirklich miteinander in Kontakt kommen kannst. Und dann ist so eine Interaktion was, was dich noch mehr ablenkt und noch weiter von dir entfernt. Aber eine Interaktion mit jemandem, der mit dir wirklich interagiert, intelligent und wo Raum für Emotionen ist, also ihr beide könnt den Raum für Emotionen halten, im Gegensatz zu Menschen, die Angst vor Emotionen haben und die scheuen wie der Teufel das Weihwasser. Also wenn ihr beide den Raum halten könnt für Emotionen, dann bringt einen dieser Kontakt, unser Gehirn ist auch auf soziale Interaktion ausgelegt, eben wieder in Verbindung mit sich selbst. Ich glaube auch, dass der Zauber von Coaching und Therapie zu großem Teil genau das ist, dass man durch so eine Sitzung wieder in Kontakt mit sich und seiner eigenen Weisheit auch gebracht wird. Weil da, wo dein Herz sitzt, sitzt auch die Intuition und dein inneres Wissen, die Erkenntnisse über dein Leben und die Weisheit.
Das sehe ich tatsächlich auch so. Also wenn ich mit einer Person interagieren würde, wenn ich diese Situation eben forcieren will, weil ich vielleicht habe ich mir schon selber einen Spaziergang gegönnt und habe darüber nachgedacht, komme aber zu keinem Entschluss und stehe jetzt einfach vor so einer Sackgasse. Dann gehe ich gerne halt mit meiner besten Freundin raus oder wir treffen uns, trinken Kaffee oder so. Und das ist halt tatsächlich die Person, und da würde ich auch immer meine Hand tatsächlich für ins Feuer legen, das ist die Person, der ich am meisten vertraue in meinem Leben und die mir auch alles sagen dürfte, ohne dass ich mich angegriffen fühlen würde, weil ich mir sicher bin, dass sie es mit mir gut meint. Im Idealfall hat man eben genau so eine Person, Und wenn man eben sich nicht sicher ist, dann kann man tatsächlich mit der Person, die man vielleicht auserkieren will, ich habe mal gelernt, das sagt man so, kann man eben einen Termin vereinbaren und da mal drüber sprechen und sagen, hey, ich würde gerne mit dir über ein paar Dinge sprechen, die mich unglaublich dolle beschäftigen. Und mir würde zum Beispiel helfen, wenn du was dazu beizutragen hast, dass du das einfach machst. Ne? Ist das für dich okay? Und interessanterweise ist mir auch noch aufgefallen, dass manche Menschen, dazu gehören wir beide auch, das habe ich bei dir tatsächlich, glaube ich, einmal gemacht vor einiger Zeit, also ist wirklich lange her, dass man halt auch fragt, so, ja, was genau brauchst du jetzt von mir? Brauchst du jetzt einfach nur, möchtest du jetzt deinen Rage-Talk haben oder möchtest du jetzt wirklich meine Meinung haben und Rat? Ne? Und das
Also
sind so die,
eigentlich ist auch die Frage, willst du, dass ich dir zuhöre oder willst du, dass ich was
dass
dazu
ich
sage?
ganz genau, und das sind also so bildlich dargestellt, finde ich, so die zwei Schultern, die man immer mitbringt in so einer Beziehung. Ne? Also die eine ist zum
Schönes
Ausweinen.
Bild.
Ja, die eine ist zum Ausweinen und dann nehme ich dich in den Arm und bei der anderen, die ist einfach ganz stark und sagt dir, ihr geht in die Richtung und dann machst du das und das und das ist mein Vorschlag, nimm es jetzt an, wäre vielleicht besser für dich. Ja, natürlich jetzt nicht so forsch, sondern auch liebevoll und vertrauensvoll. Aber wenn man sich halt nicht so hundertprozentig sicher ist mit dieser Person, dann kann man eben genau so darüber sprechen. Und man hat ja immer so ein Gefühl, so die erste Person, die einem in den Kopf geschossen kommt, ist meistens die richtige Person. Da kann man aber selber natürlich noch mal innerlich erörtern, so, vielleicht sind wir doch noch nicht so weit. Oder sobald man tatsächlich sich auch doch unwohl fühlt, kann man das auch sagen, ne? Auch wenn man darüber spricht. Wenn wir jetzt angenommen sprechen würden und ich merke, deine Antwort passt mir nicht, sage ich ja auch, hey Mai, das will ich gerade nicht hören, das sehe ich nicht so, das hilft mir nicht weiter. Und dann ist das auch okay. Du akzeptierst das und versuchst dann einen anderen Ansatz. Ne? Das ist halt auch emotionale Intelligenz deinerseits, dass ich mich jetzt aufregen darf und aber sagen kann, hey, das will ich gar nicht hören, weil das
Das ist
bringt
der
mich
Raum halten, ne? Also
ganz
den Raum
genau.
halten dafür, dass man irgendwie auch, finde ich, dass du selbstreflektierend sagst, boah, ich merke gerade, das ist für mich irgendwie gerade zu viel oder nicht stimmig oder das hilft gerade irgendwie nicht. Und das ausdrücken kannst und dann den Raum zu halten, zu sagen, ja gut, dann andere Perspektive, komm, gibt ja noch die Möglichkeit, darüber zu reden und so.
Ja, wie gesagt, also es ist unglaublich wichtig, dass man halt offen kommuniziert, aber das ist in Beziehungen sowieso das A und O. Es ist auch unglaublich wichtig, dass die Person, wenn man jetzt mal auf diesem Spaziergang bleibt, wenn wir zwei jetzt spazieren gehen würden und ich würde sagen, hey Mai, das hilft mir nicht weiter, ist halt unglaublich wichtig in der Situation, wenn das im Prinzip eine konstruierte Situation ist, die für mich eigentlich ist, weil wir haben ja vorher drüber gesprochen, dass der Gegenpart, also du in dem Fall ja dann auch nicht irgendwie angefressen ist oder so,
Das
ne?
wäre ein emotional unreifer Umgang. Menschen, die emotional unreif sind, reagieren auf deine Emotionen wütend und ungehalten, geben dir das Gefühl, das stört, während ihre Emotionen unheimlich viel Raum bekommen, sie unheimlich viel Anteilnahme und unheimlich viel validiert werden und unheimlich viel Anerkennung fordern, ohne das zurückzugeben, ohne Raum für dich anzubieten. Also die wollen den Raum einnehmen. Und sie reagieren beleidigt, wütend und vergrätzt, wenn du die Rückmeldung gibst, das hilft mir gerade nicht, ich brauche was anderes. Dann fühlen die sich persönlich angegriffen und das zeigen sie dir wie ein kleines wütendes Kind. Emotionale Unreife bedeutet nämlich, dass man auf einem emotionalen Level auf dem Niveau eines Kleinkindes stecken geblieben ist. Das erklärt nämlich auch dann diese unangemessenen und unreifen Reaktionen und Verhaltensweisen. Also Menschen, die emotional unreif sind, und es gibt Menschen, die emotional unreif sind. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, das im Leben anzuerkennen und zu akzeptieren, dass nicht jeder so ist wie du und ich, sondern dass es emotional unreife Menschen gibt. Und das sind die Menschen, wo man sich in der Interaktion fragt, wir kommen irgendwie nicht weiter. Also ich gebe hier alles. Ich bin außerdem immer irgendwie die Schuldige und irgendwie verbessert sich diese Beziehung nicht. Dann hat man es in der Regel mit einer emotional unreifen Person zu tun, die da auch stecken bleibt, weil emotional unreife Menschen haben eben dieser Anteil, der eigentlich reifen müsste, der ist wie ein kleines Kind, das vom Süßigkeitenregal eskaliert. Und da ein kleines Kind kann sich nicht reflektieren. Das reflektiert vom Süßigkeitenregal nicht, dass das gerade unangemessen ist. Das muss das lernen. Wenn ich dabei stecken geblieben bin, dann fehlt mir ja, wie gesagt, diese Reflexionsfähigkeit. Das ist das Tragische. Erwachsene, die da stecken geblieben sind in diesem Entwicklungsstadium, die lernen das in der Regel auch nicht mehr, weil sie sagen, Das gehört zu emotionaler Unreife dazu, eine Selbstbezogenheit und Egozentrik. Ich bin super so, wie ich bin, ich muss mich nicht verändern. Das bedeutet auch, in dieser Beziehung bist du immer an allem schuld, was schief läuft. Wir können auf dieses Thema nochmal in einer anderen Folge tiefer eingehen, weil wir mit Interaktionen mit Menschen, die eben emotional unreif sind, das ist nochmal, finde ich, so ein Thema für sich. Da gibt es aber auch Forschung zu. Unter anderem arbeitet Lindsay Gibson, eine Therapeutin aus den USA, da auch ganz prominent mit. Wenn einen das also interessiert, googelt die mal, da kann man viel vertiefen, gibt Bücher und Podcast-Folgen dazu. Aber genau das, was du gerade beschrieben hast, dann weiß ich, ich habe es mit einer emotional unintelligenten, unreifen Person zu tun. Das bedeutet, in Gesprächen kommen wir nicht in die Tiefe. Wenn sie vermeintlich tief sind, drehen sie sich aber eigentlich immer um andere, sind genau genommen also Tratsch, beinhalten Urteile über andere. Darüber werden auch Emotionen quasi outgesourced, indem ich über andere rede, statt über etwas, was mich betrifft, kann ich da Emotionen so ein Stück weit erleben. Und als Mensch sind wir darauf angewiesen, Gefühle zu fühlen. Das gehört zum Leben nämlich dazu. Aber sie betreffen mich ja nicht. Und emotional unreife Menschen eben scheuen auch Gefühle, tiefe Gefühle, wie der Teufel das Weihwasser, habe ich ja schon gesagt. Also es ist leichter, das outzusourcen. Das heißt, es gibt keine tiefen Gespräche. Und das kann sehr unbefriedigend sein, wenn man selber eben da irgendwie anders ist. Es ist so wichtig, dass wir anerkennen, dass dieses Bedürfnis nach tiefen Gesprächen spiegelt das Bedürfnis wider, mit seinem Herzen, mit seinem eigenen Herzen in Kontakt zu kommen und mit deinem Herzen. Und das bedeutet mit den eigenen Gefühlen und Emotionen. Und wenn ich das nämlich nehme, diese Fähigkeit, weil ich die auch in meinen Beziehungen täglich unbewusst schule und erlebe, weil ich gute Beziehungen vielleicht habe, ne, wo das eben auch stattfindet, und Freundschaften, wo ich darauf achte, dass das da stattfindet, dann nehme ich diesen Kontakt zu meinem Herzen mit auf den Platz. Und das bedeutet, ich kann, wenn dann Spielerinnen trashen, bemerken, wie unangemessen das ist. Und das bedeutet, ich habe einen gesunden Abstand und das ermöglicht mir eine andere Reaktion, nämlich die selbst zu entscheiden, wie ich auf diesen Trash jetzt reagieren möchte. Euch wieder zu verbinden, also mit eurem Herzen. Das ist ja so der Kern dieser Liebesbeziehung auch zu diesem Sport.
Ja.
Und das ermöglicht eben eine andere Reaktion. Dazu gehört eben als Fähigkeit dazu, Gefühle zu verarbeiten und sie nicht zu verdrängen. Und Gefühle zuzulassen. Und zum Verarbeiten gehört dazu, sich auch Unterstützung zu holen und zu sagen, hey, ich möchte mal mit einer Freundin eine Situation besprechen. Weißt du, so wie wir beide gestern, ne? Und heute sieht die Welt schon wieder ganz anders aus.
Ja.
Das ist sehr befriedigend.
Es gibt ja tatsächlich nicht nur Schwarz und Weiß, also du bist ja nicht emotional intelligent oder emotional
Richtig, das ist auch
unreif.
ein Spektrum.
Es gibt so ein Spektrum
Und
und
es kann auch situativ sein. Es kann Menschen geben, die in manchen Situationen sehr reif sind, in anderen unreif.
genau. Wenn ich merke, die Person, mit der ich gerade spreche, ist jetzt eventuell in der Situation nicht emotional so reif, wie ich sie gerne hätte, ist es völlig in Ordnung, das ganz klar anzusprechen. Und da darf man auch sehr deutlich werden. Wichtig ist, nicht selber in die emotionale Unreife zu fallen, auch wenn es gerade einen selbst betrifft. Und wenn man eben die Person ist, die diese Kritik, nenne ich sie jetzt mal, geäußert bekommt, spätestens dann sollte man hellhörig werden und man muss das nicht in der Sekunde irgendwie klären, aber man sollte nach Hause gehen und mal drüber nachdenken, was da gerade selbst bei einem passiert ist, weil das ist der erste Schritt zur Besserung. Ne? Also da werden wir mit Sicherheit noch mal drauf eingehen, weil das unglaublich spannend ist, das Thema. Aber wie gesagt, es kann ja immer mal sein, auch situativ, dass man selbst auch diese Person ist. Es hat mich auch schon mal getroffen, dich wahrscheinlich auch. Genau, dass man es einfach nimmt und vor allem, wenn es angesprochen wird, da einfach wirklich aktiv drüber nachdenken und gerne auch gesondert mit zeitlichem Abstand nochmal zu der Person hingehen und sagen, hör mal, mich hat das beschäftigt. Was genau meintest du damit? Wie hätte ich dir besser helfen können? Weil so kommst du dann in die Interaktion. Die Person, die das geäußert hat, denkt sich dann, huch, da hat sich ja irgendwas getan. Die Person will ja tatsächlich, dass es mir gut geht und sieht das irgendwo. Und das ist der erste Impuls meiner Meinung nach zu einer Besserung. Ne?
Absolut, absolut. Du hast es gerade, ich bin gerade total froh, dass du das nochmal so gesagt hast. Genau, das stimmt. Das habe ich vielleicht eben auch nicht so deutlich herausgearbeitet. Du hast total recht. Es ist nicht schwarz-weiß, sondern es ist auf dem Spektrum diese Intelligenz. Das kann man sich ein bisschen vorstellen, wie vielleicht auch kognitiv. Der eine kann super gut Mathe, aber ist in Sprachen nicht so gut. Aber man könnte es nachlernen, ne? Und so ist es auch. Es existiert auf dem Spektrum und es gibt Situationen, wo ich auf einen Menschen treffe und sage, boah, der ist emotional reif und super toll und genieße ich. Und dann habe ich vielleicht einen Konflikt. Und dann fällt mir auf, oh, in der Beziehung, da genau situativ, da gefällt es mir gerade gar nicht. Und dann ist der einzige Weg, es klar anzusprechen, vor allem, weil es oft so unbewusst ist. Das ist auch schön, in Beziehungen das abzugleichen, rauszufinden, habe ich hier jetzt jemanden gegenüber mit Tiefgang, nach dem ich mich sehne? Diese Menschen, die denken darüber nach, die reflektieren sich, genau wie du es gerade beschrieben hast. Die, die dann allergisch und ärgerlich reagieren, wie der Vampir vom Knoblauch, das sind die, die ich eben beschrieben habe, in dem Spektrumsende. Da sind dann auch einfach Kapazitäten und Kompetenzen nicht da. Da ist dann die Selbstbezogenheit so stark ausgeprägt, dass, wie gesagt, auch psychologisch erforscht, dass eine Selbstreflexion nicht möglich ist. Aber gerade wenn es einem nur situativ auffällt, ne? Zum Beispiel, wenn sehr viel Druck auf dem Platz da ist, dann lohnt es sich auf jeden Fall, das anzusprechen. Ich mache das übrigens auch. Gerade wenn ich Spieltage begleite und das sehe, dass ich das sanft und liebevoll anspreche, einfach weil ich weiß, dass die Person selbst, die Sportlerin, drunter leidet und einen anderen Weg sucht, aber keinen findet und es ihr zum Teil auch nicht bewusst ist, daran dann gezielt zu arbeiten, in Beziehung ganz genauso. Danke, dass du das nochmal so deutlich gesagt hast. Das ist so wichtig zu dem Thema.
Gerne, gerne, gerne. Ja, ist auch einfach ein Thema, das wir definitiv nochmal besprechen werden, glaube ich, weil eben auch die andere Seite der Medaille so wichtig dabei ist, ne? Weil
Ja, ist
es
auch
gibt,
so wichtig, das zu verstehen.
ja, genau, weil man versteht sich ja dann selbst nicht in der Situation und da genauso entsteht dann dieses soziale Netzwerk, von dem alle so sprechen. Man hat ja immer für jede Situation eine Person und witzigerweise ist man selbst ja charakterlich in den differenzierten Situationen ja immer wieder anders. Ich bin auf dem Sportplatz eine andere Person, als wenn ich jemanden coache. Ich bin aber auch auf der Arbeit jemand anderes und ich bin auch privat jemand anderes. Und es kann auch sein, dass ich für genau diese ganzen sozialen Interaktionen immer wieder jemand anderes brauche, mit dem ich irgendwie sprechen kann. Und vielleicht bin ich ja dann auch zum Beispiel auf der Arbeit, weil ich absolut emotional unreif agiere, weil ich mich vielleicht meiner Stellung nicht irgendwie gerecht behandelt fühle oder sonst irgendwas. Und da ist es halt auch immer wieder wichtig, auch für Leute, die halt eigentlich ja emotional reif sind, dass die halt im Prinzip dann so ein Netzwerk haben und dass das dann halt aufkommt, ne? Aber.
Ja, du sprichst hier, glaube ich, auch von den Teilpersönlichkeiten.
Genau.
In der Psychologie gibt es also ganz viele Konzepte, die auch genau das so sehen. Du bist natürlich eine, im besten Fall Persönlichkeit, die alle Teilpersönlichkeiten gesund integriert hat. Das ist aber übrigens auch ein Punkt, den ich nur ganz kurz anreißen will. Emotional unreife Menschen haben ihre Teilpersönlichkeiten nicht integriert. Deswegen gibt es auch dieses existierende kleine Kind und es fällt ihnen gar nicht auf, wie unangemessen sich das verhält. Das ist nicht integriert in das gesamte Netz. Und deswegen können die auch immer so den Mantel des Schweigens über Verletzungen breiten und weitermachen, als wäre nichts gewesen, weil diese Teilpersönlichkeiten nicht integriert sind. Man kann natürlich seine Teilpersönlichkeit, wenn man jetzt merkt, situativ, ich bin an irgendeiner Stelle. Habe ich Schwierigkeiten? Gucken, gibt es da genau dafür jemanden, der mir ein großartiger Mentor, eine großartige Freundin, ein großartiger Coach sein kann? Ich glaube, unsere Zeit ist schon fast rum. Ich
Leider
danke
schon,
dir so.
ja.
Ja, das ist so ein gutes Thema. Wir haken da vielleicht noch mal wirklich weiter ein. Ich denke, das
Definitiv,
wird sich ergeben. Ich danke dir.
ich danke dir. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Nachmittag.
Dir auch. Tschüss.
Ciao.